D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Nabend. Mit 15 ungewollt schwanger? Was nun? Keine Panik, liebe Teenager. Locker bleiben, tief durchatmen und den Fernseher einschalten. Denn es gibt da einen Sender, der lässt euch nicht im Stich. Der weiß, wie das ist, wenn man plötzlich ein Kind bekommt und 9 Monate später noch eins und dann noch eins und dann noch eins. Dann kriegt man eine eigene Doku-Soap und wird Fernsehstar. So läuft das heutzutage. Aber wie war das vor 40 Jahren als ungewollte Mutter? Oder vor 20 Jahren? Oder dann doch auch heute im wirklichen Leben? Ich habe mit Teenie-Müttern darüber geredet, was sie erzählt haben. Ihr hört es in der kommenden Stunde hier in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
Ungefähr 4000 Minderjährige werden jedes Jahr in Deutschland schwanger, die meisten ungewollt. Teenager aus unterprivilegierten Verhältnissen sind nicht nur 5-mal stärker betroffen davon, sie entscheiden sich auch häufiger für das Baby, trotz ungewisser Zukunft. Das ist die aktuelle Situation. Aber Teenie-Mütter gibt es ja nicht nur heutzutage. Teenie-Mütter gab es auch schon Generationen vor uns. Maria Meyer ist eine von diesen Teenie-Müttern. Geboren 1955 in einem kleinen katholischen Dorf in Nordrhein-Westfalen, ist sie mit 17 Jahren ungewollt schwanger geworden. Sie hat sich damals für das Baby entschieden. Heute ist ihre Tochter 42 Jahre alt. Sandra Gauss ist auch eine Ex-Teenie-Mutter. Sie kommt ebenfalls aus einem kleinen katholischen Dorf, aber in Baden-Württemberg. Sie hat Anfang der 90er Jahre ihre Tochter Silke bekommen, die ist heute 21 Jahre alt. Fast 2 Generationen liegen also zwischen den Ex-Teenie-Müttern Maria und Sandra. Ich habe mit beiden gesprochen und habe sie gefragt, Maria, wenn du dir dein Leben heute anguckst, Mutter von 3 erwachsenen Kindern, bist du im Nachhinein froh, dass du dich damals für deine erste Tochter entschieden hast?
Ja, im Nachhinein bin ich natürlich überaus glücklich, eine erwachsene Tochter zu haben, mit der ich mich austauschen kann und die, wie ich finde, mir auch etwas ähnlich ist. Und ich möchte heute natürlich auf keinen Fall auf sie verzichten.
Wie ist es bei dir, Sandra, im Nachhinein stolz, eine 21-jährige Tochter zu haben?
Ja, auf jeden Fall, klar. Also das ist schon im Nachhinein so, dass man, wenn man sieht, was dann eben auch aus dem Kind geworden ist, dass man da stolz ist, dass man da sehr froh drüber ist, dass man sich so entschieden hat und das auch sich auch nicht vorstellen kann, dass man da anders entschieden hätte.
Okay, ihr zwei, jetzt erzählt doch mal hintereinander am besten, wie ist das passiert mit dem ungewollt schwanger werden bei euch? Keine Ahnung, Kondom vergessen oder Pille vergessen oder was?
Ja, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich bin natürlich zum Frauenarzt, natürlich heimlich, weil meine Eltern das nicht wissen durften. Denn als Katholikin durfte man ja nun keinen vorehelichen Geschlechtsverkehr haben. Das heißt, ich bin also zu meinem Frauenarzt gegangen, hat gesagt, natürlich kann ich Ihnen die Pille verschreiben, allerdings nur mit der Unterschrift Ihrer Eltern. Das heißt also, diese Art der Verhütung, die sicherste Art der Verhütung, fiel für mich selbstverständlich schon aus. Und Kondome, heute kann man die in jedem Supermarkt an der Kasse kaufen und kein Mensch stört sich daran. Damals musste man die also auch in Drogerien, die aber natürlich nicht wie heute relativ anonym sind, sondern wo man dann auch persönlich bedient und beraten wurde, konnte man Kondome kaufen oder in der Apotheke. Ui. Das heißt, es war für uns Jugendliche dann auch unendlich schwer, daran zu kommen.
Vor allen Dingen heimlich.
Und das alles heimlich. Abgesehen davon wurde man natürlich nicht so hinreichend aufgeklärt, dass man auf dem Gebiet der Verhütung absolut sicher war.
Dein Partner war sich auch nicht sicher oder wie müssen wir das vorstellen?
Ja, offensichtlich nicht. Also ich weiß nicht, ob ihn das nicht ganz so interessiert hat. Er war ein Stück älter. Eigentlich hätte er da erheblich mehr Sorge tragen müssen, aber das hat halt nicht so geklappt.
Also es hat alles mit der Verhütung nicht so richtig hingehauen, dann warst du plötzlich schwanger.
Ja.
Gut. Wie sah es bei dir aus, Sandra?
Bei mir war das so, dass ich auch die Pille genommen habe. Das war damals dann nicht mehr ganz so schwierig.
In den 90ern, Mitte
der
90er.
Ich bin auch katholisch erzogen worden, aber da war das dann schon so, dass meine Eltern oder meine Mutter mehr dann irgendwann schon auch mal gesagt hat, naja, also jetzt könntest du eigentlich auch mal zum Frauenarzt gehen und dir die Pille verschreiben lassen. Da war ich 16, glaube ich. Von daher war das so kein Problem. Aber wenn man die dann halt einmal vergisst oder in, wie in meinem Fall, wenn man sich dann einmal übergibt oder einmal Durchfall hat, dann ist der Schutz eben auch nicht mehr so da. Und natürlich ist man auch aufgeklärt worden in der Schule. Ich weiß, dass das heute auch alles sehr viel moderner ist. Damals hat das noch der Biologielehrer übernommen bei uns. Und für den war das jetzt, glaube ich, nicht so das spannendste Thema, das auch noch mit unterrichten zu müssen, sage ich jetzt mal. Aber so, dass man da jetzt, wie das heute mittlerweile ist oder wie das bei meiner Tochter dann auch war, dass man da mit 12, 13 ein richtiges irgendwie Wochenendevent da draus macht und ja, so den ganzen
Sexualapparat auch bespricht richtig konkret, ne? Den Unterleib komplett, wie
ja,
der funktioniert.
Ja, genau, genau.
Und also dann wird ein Kondom drüber gezogen um einen Penis und dann haben die da ja lauter Attrappen dabei und so ein Zeug. Also ich weiß nicht, ob das bei dir damals schon so war, bei Maria wahrscheinlich gar nicht.
Nein, wir bekamen Besuch von einem Frauenarzt, dem wir dann in ein Kästchen, in ein verschlossenes Kästchen Fragen geben durften und die beantwortete er. Also eine Unterweisung in dem Sinne, dass man also tatsächlich auch über mögliche Verhütungsmittel oder über Sexualtechniken, wie es ja heute auch im Unterricht besprochen wird, also zumindest in den Neunerklassen, das war also bei uns undenkbar.
Also ich nehme an, bei dir, Sandra, war es dann schon eigentlich schon aufgeklärt. Ist einfach doof gelaufen.
Ja, würde ich schon sagen, ja. Also ja, klar, die Aufklärung war da und man hat da dann schon auch mit seinen, also wir haben mit unseren im Freundeskreis haben wir darüber gesprochen und natürlich auch über so Sachen gesprochen wie was ist, wenn wir jetzt schwanger werden, ne? Ganz klar. Und dementsprechend natürlich auch, wie man es verhindern kann.
Hat jetzt nicht ganz so gut geklappt mit dem Verhindern von der Schwangerschaft. Maria und Sandra sind beide schwanger geworden. Beide mit 17 Jahren, beide ungewollt und beide haben sich für ihre Töchter entschieden. Kinder kriegen die Leute immer. Das hat Bundeskanzler Konrad Adenauer tatsächlich noch Ende der 50er Jahre behauptet. Da spricht die Geburtenrate aber seit Jahren eine ganz andere Sprache. Ungefähr 1,4 Kinder bringt jede deutsche Frau zur Welt. Darunter sind auch jedes Jahr circa 4000 minderjährige Mütter, gerne überfordert von ihren brüllenden Babys und den dazugehörigen genervten Hartz-IV-Papas. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber mit 14, 15, 16 Jahren ein Baby zu bekommen, ist nun mal kein Spaß. Das wissen auch Maria Meier und Sandra Gauss. Beide sind jeweils mit 17 Jahren schwanger geworden. Das ist allerdings schon ein bisschen her. Maria Anfang der 70er Jahre, Sandra Anfang der 90er. Wir haben bereits darüber geredet, was da nicht so ganz hingehauen hat mit der Verhütung. Jetzt geht's um den entscheidenden Moment. Ups, ich bin schwanger. Was ging in euren Köpfen vor, Maria?
Also bei mir war es grausam. Ich weiß, dass ich mit meiner Klasse sogenannte Exerzitien, heute nennt man das so Schulendtage oder so, gefahren bin und ich eben auf meine Periode wartete, die normalerweise sehr regelmäßig kam und ich also schon befürchtete, dass ich schwanger bin. Also ich habe es dann einfach nur vermutet und bin dann halt zu meinem Hausarzt gegangen. Der hat es mir dann halt bestätigt.
Mhm, alles klar, also das hat man damals über einen Hausarzt gemacht. Mhm. Okay, und wie war das bei dir, Sandra? Der Moment, in dem du es erfahren hast, hast du einen Test gehabt wahrscheinlich, ne?
Ja, also wir haben irgendwann mal einen Test gemacht.
Also du und dein damaliger Partner.
Als ich den in der Hand
Partner.
Hatte, war dann schon so dieses, oh, okay, ja, und nun, ne? Also dann ist, ich war schon erstmal auch, ja, ein Stück weit geschockt und ach herrje, natürlich weiß man in dem Moment noch nicht, in was für einem Umfang sich das Leben verändern wird. Dass es sich verändern wird, ist einem natürlich schon klar.
Aber weil du es gerade gesagt hattest, ihr habt zusammen einen Test angeguckt, also du mit deinem damaligen Partner, nehme ich mal an, also dem Vater deines Kindes.
Ja, genau.
Hat der auch mitentschieden, dass ihr das Kind bekommt oder war das deine alleinige Entscheidung?
Ja, schlussendlich war es meine Entscheidung. Aber es hilft natürlich schon, einen Partner an seiner Seite zu haben, der sagt, ja, ich stehe zu dem Kind, ja, ich stehe schon voll im Berufsleben, ja, ich kann mir eine Familie vorstellen. Man muss aber auch dazu sagen, der Vater meiner Tochter ist 10 Jahre älter als ich selbst. Das heißt, er war zu dem Zeitpunkt dann auch schon 27 und hatte natürlich einen festen Job, ein gesichertes Einkommen. Na ja, in so einer Situation denkt man da auch natürlich an einen anders drüber, ne?
Wie war es bei dir, Maria?
Du hattest
keinen Partner, ne?
Nein, hatte ich einen Partner, aber
also du hattest warte, ganz kurz. Das Kind ist entstanden aus einer Beziehung raus. Es war jetzt kein One-Night-Stand oder so.
Nein.
Es war ein fester Partner.
Das war schon ein Partner, der über ein halbes Jahr oder so. Und der hat sich dann natürlich verabschiedet, als er hörte, dass ich schwanger war. Das heißt, die einzige Alternative, die er mir anbot, war, mir eben Geld zu geben, um eine Abtreibung in Niederlanden vornehmen zu lassen. Als das dann zur Sprache kam, habe ich dann die Beziehung abgebrochen und habe gesagt, das kommt für mich in Frage. Mhm. Und das hat er dann also auch recht dankbar angenommen.
Mhm. Dann hast du also quasi alleine entscheiden müssen, ob du das Kind behältst oder nicht. Da du erst im vierten Monat erfahren hast, war es wahrscheinlich relativ klar, wie du dich entscheidest, oder?
Also das heißt, ich habe natürlich vorher schon erfahren, dass ich schwanger war, aber ich habe das natürlich erst dann im vierten Monat mit meinen Eltern besprochen, weil mir natürlich klar war, ohne Partner und selber noch Schülerin, kurz vorm Abitur, dass ich auf keinen Fall alleine für das Kind aufkommen konnte, dass ich angewiesen war auf meine Eltern. Nur also aufgrund meines Verhältnisses zu meinen Eltern war mir eigentlich von vornherein klar, dass meine Eltern mich nie hängen lassen würden. Und das hat sich dann also auch bestätigt bei mir.
Sandra, ich nehme mal an, du wirst es deinen Eltern doch auch irgendwann gesagt haben. Hallo, ich bin schwanger.
Und die werden. Ja, ich habe das meinen Eltern dann auch irgendwann mal gesagt, natürlich, ganz klar. Der Vater meiner Tochter war damals eben auch mit dabei.
Mhm.
Ja, klar, also ich sage jetzt mal, Begeisterung ist natürlich was anderes, ne? Aber letztendlich war mir schon auch bewusst, dass meine Eltern mich da unterstützen werden. Und das haben sie auch über all die Jahre immer getan, waren immer für mich da. Ich habe meine Ausbildung beendet. Ich habe sozusagen ein Jahr pausiert. Dann ist Silke in eine Tageseinrichtung gekommen. Also
eine Kita, oder was meinst
du? Ja, genau, Kita.
Also mit einem Jahr ist sie in die Kita gekommen, oder wie?
Also sie war 13 Monate. 2 Wochen vorher hat sie laufen gelernt und konnte dann so ein bisschen vor sich hinstolpern schon. Und dann haben meine Eltern sich nachmittags gekümmert und der Vater meiner Tochter hat auch die Arbeitszeit reduzieren können, was zu dem Zeitpunkt relativ ungewöhnlich war, dass sein Arbeitgeber das mitgemacht hat. Also heute ist das ja gang und gäbe, aber damals war das schon noch ein bisschen ein Kampf, aber er konnte dann auf 75% reduzieren und war dann eben auch 2 Nachmittage zu Hause und konnte sich um Silke kümmern. Das war schon total hilfreich und für mich natürlich auch einfach gut, dass ich so auch das Gefühl hatte, ja, es geht auch mit Kind irgendwie beruflich für mich weiter.
Also deine Eltern haben sich nicht nur unterstützt, indem sie verbal und mit einer Schulter zum Anlehnen da waren, sondern halt auch wirklich logistisch. Wie war das bei dir, Maria?
Bei mir waren die Eltern auch einfach ja unverzichtbar. Also bei mir war es ja nur noch so, dass ich im Grunde meine Eltern doppelt belastet habe. Einmal, weil sie natürlich einen Teil meines Studiums finanzieren mussten. Und zum Zweiten natürlich auch noch mein Kind. Und das war schon eine sehr, sehr besondere Leistung.
Hattet ihr noch andere Unterstützung von außen? Freunde zum Beispiel, die gesagt haben, Maria, wenn du mal in die Disco willst, mal was anderes sehen willst, ich pass mal einen Abend auf dein Kind auf. Oder bei dir, Sandra, dass irgendwie Freunde gesagt haben, komm, geh mal raus mit deinem Stenz, ihr müsst auch mal was anderes sehen als Kinder.
Also bei mir war das relativ auf die Familie begrenzt. Ich war auch nicht auf dem Gymnasium, ich habe eine Realschule, also einen Realschulabschluss gemacht. Mein Freundeskreis, der war natürlich schon da, aber das war jetzt nicht mehr so eng wie in der Schule. Also das war so das eine und das andere war dann tatsächlich auch, dass meine Freunde, die konnten da schon auch erstmal nicht so richtig viel mit anfangen. Klar, die sind mal auf Besuch gekommen, haben das Kind mal auf dem Arm gehabt, das auch mal durch die Wohnung getragen und so. Aber dass jetzt ich auch das Vertrauen gehabt hätte, da zu sagen, hey, komm mal her, wir rufen jetzt mal die und die an, die passt auf das Kind auf und dann gehen wir heute Abend in die Disco. Ich glaube, da hätte ich mein Kind auch nicht irgendwie jemandem anvertraut, der 17, 18 ist und da noch keine Ahnung von hat.
Und wie war es bei dir, Maria?
Ja, bei mir war es also so, dass ich die alltägliche Bewältigung dieses Problems schon innerhalb der Familie hatte. Aber ich habe, meine Tochter hat also 3 meiner besten Freundinnen zu Patentanten. Und das war eigentlich immer sehr schön, weil das Interesse an dem Kind auch so über Jahre hinweg erhalten blieb. Oder auch so das Gefühl zu haben, Mensch, die tragen das so ein bisschen mit dir, auch so die Schwangerschaft. haben die mich also sehr begleitet und mich auch immer wieder gestützt und getröstet. Und da war da die Unterstützung halt so im moralischen Bereich mehr.
D-Radio Wissen hier, eine Stunde Liebe. Wir reden heute Abend über dicke Bäuche. Die will man natürlich auf gar keinen Fall haben, schon gar nicht mit 17 Jahren, wenn man vielleicht kurz vorm Abitur steht oder mitten in der Lehre ist. Oder einfach nur die Verhütung bei einem One-Night-Stand nicht ganz so gelaufen ist, wie sie sollte. Maria Meyer und Sandra Gauss ist genau das passiert. Zwei Frauen aus zwei Generationen, die beide ungewollt minderjährig schwanger geworden sind. Trotz widrigster Umstände haben sich beide für ihre Töchter entschieden. Maria hat heute drei erwachsene Kinder. Ihre älteste Tochter Eva ist 42 Jahre alt. Sandra hat eine Tochter, Silke, die ist 21 Jahre alt. Und wir haben ja bereits darüber geredet, wie toll Eltern und Freunde reagiert haben. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, denn als Maria schwanger wird, Anfang der 70er Jahre, befinden wir uns in einem kleinen hochkatholischen Dorf in Nordrhein-Westfalen. Jeder kennt jeden. Der Vater ist ein anerkannter Mann, Filialleiter der einzigen Bank des Dorfes. Maria ist Schülerin kurz vor dem Abitur auf einer katholischen Nonnenschule und wird mit 17 schwanger. War sie da plötzlich die Dorfschlampe?
Ja.
Um es mal so zu formulieren.
So krass hat man das zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht formuliert. Aber ich weiß zum Beispiel, ich hatte einen sehr lieben Freund, der auch, als ich hochschwanger war, noch mit mir rausgegangen ist, mich abgeholt hat, gesagt, komm, wir gehen mal ins Kino oder wir gehen einfach mal ein bisschen bummeln oder so. Also da ist zum Beispiel der Dorfpfarrer zu dem gegangen, hat gesagt, er sollte sich doch ein bisschen von mir distanzieren. Also ich wäre doch eine sehr schlechte Person und könnte also sehr schlechten Einfluss auf ihn haben. Mhm. Andere Leute waren dann entsetzt und haben dann gesagt, wie konntest du deinen Eltern so etwas antun? Und ohne deine Eltern, ohne die Unterstützung deiner Eltern, wo würdest du landen? In der Gosse würdest du landen? Also so solche Sprüche kamen dann. Mhm. Was natürlich für jemanden, der noch zur Schule geht und der eigentlich große Ziele hatte, nicht besonders aufbauend war. Ne?
Haben deine Eltern mitbekommen, was dir da so in den Kopf geschmissen wurde und wie haben die dann reagiert?
Ja, also das ist jetzt auch wieder ein Punkt, wo ich sehr große Hochachtung meinen Eltern zolle, weil ich niemals von denen gehört habe. Die haben mir schon vermittelt, dass sie enttäuscht waren, dass ich da kein Vertrauen zu ihnen hatte. Aber ich habe zum Beispiel nie solche Sprüche gehört, wie sie damals üblich waren. Was sollen die Leute denken? Wie werden die Leute über uns reden? Was ist das für eine Blamage bei uns im Ort? Also solche Sprüche habe ich von meinen Eltern Gott sei Dank nie gehört. Und wenn ich dann mit solchen Anwürfen von außen kam, haben die mich dann so ein bisschen getröstet und haben gesagt, na ja, du kennst ja das Dorfgetratsche, du weißt ja, wie das so ist. Da stehen wir doch drüber, das kriegen wir auch schon noch hin.
Und in der Schule, jetzt hast du ja schon gesagt, katholische Nonnenschule, das stelle ich mir noch ganz besonders pikant vor.
Ja, also da hat man mir natürlich erstmal gesagt, Fräulein Stickling, da hieß ich Stickling damals, und dann Fräulein Stickling, wir möchten Ihnen schon sagen, dass Sie nicht damit rechnen müssen, dass Sie jetzt eine besondere Unterstützung bekommen für das Abitur. Ich glaube, dass ich Glück hatte, überhaupt an der Schule bleiben zu dürfen, nur deshalb, weil eben eine Internatsschülerin ein halbes Jahr vor mir schwanger war. Und die durfte auf der Schule verbleiben, also konnte man mir das nicht verwehren.
Sandra, bei dir im Mitte der oder Anfang der 90er, kleines Dorf in Baden-Württemberg, hast du das auch irgendwie zu spüren bekommen, negativ von Nachbarn zum Beispiel aus eurer Straße oder von Bekannten?
Es ist jetzt nicht ganz so extrem wie bei Maria gewesen. Also es ist zum Beispiel niemand offen auf mich zugegangen und hat gesagt, naja, also so nach dem Motto, heute wäre das aber eigentlich auch nicht mehr nötig geworden, dass du jetzt ausgerechnet schwanger geworden bist oder dass mir jemand gesagt hat, dass ich jetzt kein Umgang mehr für andere bin oder so. Also so war das nicht. Also der einzige Moment, wo ich das dann letztendlich zu spüren bekommen habe, dass das im Prinzip diesen Klatsch und diese Kreise gezogen hat, war dann, als meine Tochter auf der Welt war und dann von allen möglichen, auch weiter weg wohnenden Nachbarn, also nicht nur direkte Nachbarn, sondern mit denen wir uns übrigens gut verstanden haben und wo das auch überhaupt kein Problem war, aber so weiter weg wohnende Nachbarn, zwei, drei Straßen weiter, die dann zur Geburt ein kleines Geschenk vorbeigeschickt haben. Aber ich muss dazu sagen, ich habe zu der Zeit dann auch nicht mehr bei meinen Eltern gewohnt, sondern ich bin mit dem Vater des Kindes dann schon zusammengezogen gewesen. Klar, also die Geschenke wurden dann bei meinen Eltern abgegeben und das war einfach so insgesamt, ne, ein bisschen seltsame Konstellation, sage ich jetzt mal. Mhm.
Jetzt hast du schon gesagt, du bist mit deinem dem Vater des Kindes zusammengezogen. Also das war die erste Konsequenz aus deiner Schwangerschaft. Wie sah es bei euch mit offiziellen Hilfen aus? Also wenn man jetzt bedenkt, heute wird jemand ungewollt schwanger, dann kann man zu einer anonyme Hotline anrufen, man kann sich beraten lassen, man kann den offiziellen Weg gehen mit Beratungsstellen und einen Beratungsschein holen, wenn man abtreiben will. Man kriegt verschiedene finanzielle Hilfen von offiziellen Ämtern, also von der AGE zum Beispiel. Es gibt psychologische Hilfen von Jugendämtern, wie auch immer. Es ist ein breit aufgestelltes Netzwerk. Es fällt eigentlich niemand, der als Jugendlicher schwanger wird, durchs Netz durch. Wie war das damals bei euch, Maria? Hätte es da irgendeine Hilfe gegeben, eine offizielle?
Also eine Hilfe auf keinen Fall. Also es war höchstens noch erschwerend, dass ja zu dem Zeitpunkt, als ich schwanger wurde, das Erwachsenenalter ja erst eintrat mit 21. Das heißt also, ich galt noch als jugendlich. Hätte mein Vater jetzt nicht gesagt, also ich stehe für das Kind ein, hätte ich wirklich jede Entscheidung auch noch mit dem Jugendamt abstimmen müssen. Ja. Das war jetzt dadurch, dass mein Vater eintrat, nicht notwendig. Also finanzielle Hilfen, das Einzige, wofür das Jugendamt dann eintrat, ich wollte zu dem Zeitpunkt den Namen des Erzeugers meines Kindes auf keinen Fall preisgeben. Da hat das Jugendamt allerdings sehr massiv mich unter Druck gesetzt und hat gesagt, also Sie vertreten das Recht des Kindes und das Kind hat einfach Anrecht auf Alimente und darüber hätte ich eigentlich nicht zu entscheiden. Und auch mein Vater wollte eigentlich von dem Erzeuger des Kindes kein Geld. Da war er also, dazu war er eigentlich viel zu stolz. Aber als dann das Jugendamt da doch ziemlich massiv gewesen ist, habe ich das dann letztendlich auch gemacht und wir haben dann halt das Geld, was wir bekommen haben, halt auch zurückgelegt, so für die Ausbildung des Kindes.
Wie sah es bei dir aus, Sandra? Hättest du finanzielle Hilfen vom Staat bekommen können oder war es gar nicht nötig, weil der Kindspapa ja für euch beide aufgekommen ist?
Hilfe in dem Sinne, dass da jetzt extrem viele zusätzliche finanzielle Hilfen gewesen wären, war nicht. Und auch jetzt mit, ja, was heute so mittlerweile üblich ist, mit psychologischer Betreuung und dies und jenes, das war damals auch noch nicht so ganz extrem so. Ich war auch auf einer Beratungsstelle, also als ich noch schwanger war. Und da hatte ich auch eher so das Gefühl, dass da schon sehr massiv in eine Richtung beraten wird, also für das Kind, also gegen eine Abtreibung. Andere finanzielle Unterstützung habe ich eigentlich auch so gar nicht gebraucht. Ich war ganz normal in Mutterschutz und dann in Erziehung, habe ein Erziehungsjahr genommen. Da gab es dann so eine kleine finanzielle Unterstützung und gleichzeitig habe ich ja auch mit dem Vater des Kindes zusammen gewohnt und wir hatten einen gemeinsamen Haushalt. Das war da so nicht nötig.
Maria und Sandra, zwei Frauen teilen das gleiche Schicksal. Beide sind mit 17 Jahren ungewollt Mütter geworden. Julia wollte auch eine ganze Zeit lang unbedingt Mama werden. Julia ist jetzt 15 Jahre alt. Wir reden heute Abend über das potenzielle Ergebnis von ungeschützter Liebe, ungewollt schwanger werden. Das passiert in Deutschland jedes Jahr ca. 4000 minderjährigen Mädchen. Und um das böse Erwachen zu vermeiden, gibt es das Real Care Baby Projekt. Das ist so eine Art Praktikum als Eltern. Bundesweit angeboten in Schulen bei Projektwochen zum Beispiel. In Berlin hat Ulrike Barz vom Sportjugendclub Wildwuchs Spandau den Hut auf. Sie veranstaltet an verschiedenen Schulen Projektwochen mit den Simulations-Babypuppen. Dabei bekommen die minderjährigen Schülerinnen und Schüler eine Babypuppe für 5 Tage mit nach Hause. Die sieht nicht nur lebensecht aus, sie hört sich vor allem auch so an. Ein Neugeborenes bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Es will halt versorgt werden, so ein Baby. Ob das die Leiheltern hinbekommen, wird per Mikrochip im Baby im Anschluss an das Praktikum überprüft. Julia, 15 Jahre alt, lebt in Berlin und geht in Berlin-Spandau in die 10. Klasse der Schule an der Havelbühne. Vor dem Real Care Baby Projekt wollte sie auch unbedingt Mutter werden. Deswegen hat sie das Mama-Sein mit ihrem Wunschbaby, dem, wie sie selber sagt, maximal pigmentierten Leroy Lamar, zu Hause erprobt. Und ich habe sie gefragt, wie sie sich auf das Baby vorbereitet hat.
Ich habe 2 Wochen vorher angefangen, beim Deutschen Roten Kreuz nachzufragen nach Babysachen, nach Tragemöglichkeiten, Anziehsachen. Und habe auch bei einer App aus dem App Store nachgeguckt und habe da Kontakt mit jemandem aufgenommen, die mir eine Babytrage verkauft hat, ganz günstig. habe dann alles vorbereitet, habe ein Bettchen gemacht, habe die Trage vorbereitet. Es muss ja auch alles angepasst werden natürlich, weil es ja eigentlich für einen Kinderwagen so eine Trage war. Die Sachen rausgelegt, meine Eltern mentalisch darauf vorbereitet und ja.
Und dann hattest du 5 Tage ein schreiendes Baby zu Hause, auf das du dich ja offensichtlich gut vorbereitet hast und auch erstmal gefreut hast. Wie war es dann so, das Baby zu Hause zu haben?
Also ich habe mir das nicht so anstrengend vorgestellt. Es war ziemlich anstrengend gewesen, also man konnte kaum schlafen in der Nacht, man hatte dauernd was zu tun und es wurde einem wirklich nie langweilig mit diesem Kind und eine erfahrungsreiche Woche gewesen.
Lass uns mal das Ganze ein bisschen konkretisieren. Also du hast dein Wunschbaby zu Hause, es ist sehr anstrengend. Was hat das Baby denn alles gemacht, womit du nicht gerechnet hast?
Also generell mussten wir das Kind füttern, die Kopfstütze halten, Bäuerchen wiegen, halt so gut wie die Grundrisse, die man auch mit dem normalen Baby macht. Das Schwierige halt immer war zum Beispiel, wenn man das füttern musste, dann ging das manchmal über eine halbe Stunde und man musste immer dieses Fläschchen halten und dann ging das auf den Arm, das ging auf die Konzentration, diese Beanspruchung, wenn man auch zum Beispiel die ganze Nacht nicht geschlafen hat, weil das Kind da auch schon geschrien hat, man hatte kaum Schlaf und dann musste man da die ganze Zeit diese Flasche halten und wenn es runtergefallen ist, die Flasche, dann hat das Kind noch mehr geschrien und dann wollte es immer mehr haben und dann war das ziemlich anstrengend gewesen oder auch dieses ofte Bäuerchen oder immer an diese Kopfstütze zu denken, das ist ziemlich schwierig alles gewesen.
Hast du dir denn Hilfe geholt, Tipps von deinen Eltern?
Also meine Mutter hat einmal ausgeholfen für einen Abend, wo sie dann das Fläschchen brauchte, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ja, sonst eigentlich nicht. Also wir haben hier bei der Projektleiterin sehr gute Tipps bekommen, wir haben viel Rat bekommen, viel Hilfe. Es war sehr erleichternd, denn hier, wenn wir hier zum Terminbegebung waren.
Also du bist quasi nicht jetzt die ganzen 5 Tage zu Hause gewesen, alleine mit dem Kind, sondern du bist dann zwischendurch hier gewesen und hast mit Frau Barth gesprochen?
Genau, also wir haben uns praktisch die ganze Woche halt getroffen. Also haben hier morgens immer die Mutterrunde und Vaterrunde gemacht und dann haben wir hier über die Kinder gesprochen. Wir haben allgemein über Babys weitergeredet, was braucht so ein Kind, was gibt es für Krankheiten und dann haben wir viel darüber geredet, gearbeitet, über unsere eigenen Kinder geredet, wie wir uns dabei fühlen jeden Tag, was uns schwer fällt, was uns leicht fällt. Wir haben sehr viel mit den Babys gemacht, ja.
So, wie ging es denn dem Baby bei dir? So die 5 Tage, erzähl mal.
Meinem Kind ging es so mittelmäßig. Ich muss zugeben, ich habe ziemlich oft die Kopfstütze vergessen, was dann auch mal zur Todesursache führte. Das Kind konnte allerdings wiederbelebt werden und ja.
Hast du dich denn erschrocken, als das Baby dann plötzlich nicht mehr geschrien hat? Oder hast du überhaupt gemerkt, was mit dem Baby los ist?
Also bei mir ist es mitten in der Nacht passiert und da ist mir das nicht aufgefallen. Da habe ich dann erstmal gedacht, okay, jetzt schläft es erstmal eine ganze Weile so. Aber dann, als ich am Morgen aufgewacht bin, weil das Baby hatte so ungefähr regelmäßige Zeiten, war, also es hat mich immer morgens geweckt so und da war gar nichts gewesen. Das Kind hat nicht geschrien, nichts gemacht und dann hatte ich mit den anderen gesprochen aus diesem Mutterclub und die meinten auch alle, dass ihre Kinder schreien ganz normal und dann habe ich mich natürlich schon gefragt, okay, was ist jetzt mit dem Kind? Und dann haben wir hier geguckt und dann wurde festgestellt, dass es leider verstorben war. Einerseits hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, vor allem, weil wir auch nicht gleich aufgeklärt wurden, warum es verstorben war, weil das war ein Tag vor der Auswertung halt gewesen und dann sollte es halt selbst auffallen, an was es gefehlt hat. So.
Und dann, als du es dann erfahren hast, dann war dir auch klar, scheiße.
Ja, aber bei der Aufklärung war mir das halt nicht so klar gewesen, dass ich die Kopfstütze so oft vergessen habe. Ich habe eher gedacht, dass es beim Füttern war, weil ich das nicht gefüttert habe oder weil es immer so lange geschrien hat, das Kind, bis ich dann erst was gemacht habe.
Hast du dir denn vor diesem Projekt mal Gedanken gemacht, wie das wäre, wenn du ungewollt schwanger werden würdest?
Also vor dem Projekt war es bei mir so gewesen, dass ich gewollt schwanger werden wollte. Nach dem Babyprojekt ist meine Ansicht natürlich ganz anders geworden. Ich habe mir klarere Ziele gesetzt, den Kindeswunsch erstmal weiter nach hinten verlegt und jetzt warte ich halt ab, jetzt mache ich erstmal meine Schule fertig, meine Ausbildung, arbeite erstmal und dann irgendwann kommen Kinder, wenn überhaupt.
Ach du meine Güte, ich glaube, das war nicht das Ziel des Projekts, dass du sagst, wenn überhaupt. Also sagst du, dass sich die Ziele so ein bisschen bei dir verlagert haben im Nachhinein? Wie haben die sich für dich verlagert?
Also meine Einstellung zum Kinderkriegen hat sich auf jeden Fall geändert. Ich habe das deutlich unterschätzt gehabt mit dem Kindern. Also das war ja nicht mal ein echtes Kind gewesen, es war ja nur eine Simulationspuppe. Und mit echten Kindern muss ja man viel mehr machen. Man geht ja noch auf den Spielplatz, man muss dahin gehen und dahin gehen. Und das hatten wir ja zum Glück nicht gehabt. Und das war einfach noch zu anstrengend für mich gewesen. Und dadurch wurden mir halt meine Ziele klarer, dass ich nicht jetzt unbedingt ein Kind haben will, sondern dass die Schule vorgeht zum Beispiel und dass ich erstmal jetzt gucke, wie ich mein Leben so aufbauen möchte und alles.
Aber warum wolltest du denn vorher unbedingt ein Kind?
Also vorher ist es so, dass Jugendliche sich halt ganz oft nichts wert fühlen, so also Mädchen so in meinem Alter und dann nicht wissen, was sie nach der Schule machen möchten, dass sie nicht wissen, was sie sind oder dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht gebraucht werden. Und wenn man dann so ein Kind hat, dann hat man mehr das Gefühl, dass man gebraucht wird einfach. Ja, und dann fühlt man sich wieder wichtig und man fühlt sich gebraucht und jeder möchte einem helfen. Man fühlt sich wieder im Mittelpunkt und alles Mögliche. Jetzt ist es klarer halt.
Julia, 15 Jahre alt, lebt in Berlin und ist Schülerin der 10. Klasse an der Schule an der Havelbühne in Berlin-Spandau. Sie hat mitgemacht beim Babypraktikum, denn sie wollte im Anschluss an die Schule eigentlich direkt Mama werden. 5 Tage mit ihrem Leihbaby haben mir aber dann die Augen geöffnet. Ihr habt es ja gerade gehört. Genau wie Maria und Sandra, beide haben als Teenies Babys bekommen. Jeweils mit 17 Jahren sind sie ungewollt schwanger geworden. Ich habe die beiden gefragt, man wundert sich schon sehr, eine 15-Jährige, die sagt, sie möchte unbedingt Mutter werden, weil sie dann endlich mal was wert ist und im Mittelpunkt steht. Was sagt euch das?
Ich kann dazu jetzt was sagen, weil ich einfach mit dem Alter sehr viel zu tun habe als Lehrerin. Ich bin Lehrerin an einer Realschule und stelle das immer wieder fest, dass eben heute auch Mädels mit 14, 15 Jahren schwanger werden, obwohl sie aufgeklärt werden und alle Möglichkeiten haben. Die Pille wird finanziert und alles. Es wäre ja einfach viel einfacher zu verhüten heute, dass gerade dieser Punkt unendlich wichtig ist. Also so dieser Gedanke, ich möchte was Eigenes haben und dieser Gedanke, ich werde aufgewertet durch eine Mutterschaft. Also dem begegne ich immer wieder, auch hier auf dem ländlichen Bereich, wo man denkt, da ist die Welt noch in Ordnung. Das finde ich also ziemlich dramatisch in dem Alter.
Es zeigt ja auch eigentlich relativ offensichtlich, dass im Elternhaus was schiefgelaufen sein muss, oder?
Ja, da fehlt es einfach an Wertschätzung, natürlich.
Und wie kann das ansonsten sein, eurer Meinung nach, dass es sind immerhin 4000 minderjährige Mädels im Jahr in Deutschland, die noch schwanger werden? Was sagst du, Maria? Sagst du, die Eltern kümmern sich nicht genug um ihre Kinder? Oder sind es wir in der Schule, die es nicht richtig machen? Oder ist es ein Konglomerat aus beiden?
Ja, das ist sehr häufig verbunden mit der gloriosen Idee, mit seinem Partner sich etwas gemeinsam aufzubauen, etwas und vor allen Dingen etwas anders zu machen als Eltern, die Chance zu haben, zu zeigen, ich kann also mit einem Kind anders umgehen, ich kann ein Kind ganz anders betreuen, als das meine Eltern getan haben, oder ich möchte ganz anders mit meinem Kind umgehen, ich möchte die Fehler meiner Eltern auf keinen Fall machen. Und dann wird sehr häufig eben unterschätzt, welche große Verantwortung das ist und dass eben Jugendliche damit einfach überfordert sind. Dann zerbricht häufig eben die Beziehung und das sind schon teilweise sehr dramatische und sehr unschöne Situationen, muss ich sagen, die ich da erlebe.
Hast du mal ein Beispiel?
Ja, ich hatte zum Beispiel eine 14-Jährige in der Klasse 9, die schwanger wurde, wo ich dann natürlich versucht habe, das Mädel also auch zu motivieren, weiter zur Schule zu gehen, wo ich natürlich auch im Gespräch war mit den Eltern, die dann aber letztendlich doch ihre Schulausbildung abgebrochen hat, nach der 9. Klasse die Schule verlassen hat. Und ich sehe sie jetzt hin und wieder noch und sie ist jetzt, weiß nicht, die ist jetzt Mitte 20, glaube ich, und hat also 3 Kinder von 3 verschiedenen Partnern und ist im Grunde völlig überfordert in ihrem jungen Leben und hat letztendlich in ihrem Dasein auch noch wirklich nicht Jugend oder eigenes Leben kennengelernt. Ne? Was mir also sehr weh tut und sehr leid tut eigentlich.
Jetzt befinden wir uns in Zeiten von YouPorn und Co. Die Jugendlichen haben immer früher Sex und so ein Projekt wie dieses Real Baby Care Projekt, was haltet ihr davon?
Also die Grundidee finde ich einfach erstmal gut. Also ich denke, so eine Erfahrung zu machen, wie sieht das aus, wenn ich wirklich für ein Kind da sein muss? Was macht das mit mir? Wo empfinde ich das jetzt für mich persönlich zum Beispiel als Mängel, wo ich eingeschränkt bin mit meiner Freizeit, mit dem, was ich selbstbestimmt tun kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist eben das, was Jugendliche im Allgemeinen nicht überschauen können. Und also als eine Möglichkeit finde ich die Idee eigentlich wunderbar.
Was sagst du dazu, Sandra? Was denkst du über so ein Projekt?
Ich denke, das ist ganz gut für die Jugendlichen, dass sie tatsächlich mal erleben, wie eingeschränkt sie sind, wie sie auf ein Kind, auf einen anderen Menschen fokussieren müssen, dass da ständig jemand ist, der was von einem will, der fordert, der sich auch noch nicht artikulieren kann. Ne? Das kommt ja dazu bei so einem kleinen Baby. Das kann ja jetzt nicht sagen, hey, ich habe eine nasse Windel, mach mal. Ne? Mhm. Sondern es schreit halt dann einfach. Und dann muss man erst mal rausfinden, was jetzt Sache ist, ne? Was braucht der andere?
Abschließende Frage: Was würdet ihr sagen, wenn jetzt eure jüngsten Töchter tatsächlich, ne? Also Maria, bei dir dein Jüngste ist auch Anfang 20, bei dir Sandra, Silke ist auch Anfang 20, also die beiden kämen jetzt an und würden sagen, sie studieren beide, ja, wir sind jetzt schwanger, ihr werdet Omas.
Ja, also meine Reaktion war, dass ich habe das auch meiner ältesten Tochter immer wieder gesagt. Ich habe natürlich gesagt, nach Möglichkeit tu dir das nicht an. Erhalt dir deine Freiheit und genieß erstmal dein Leben. Aber ich habe beiden Töchtern zugesichert, wenn eine von euch schwanger wird, bin ich für euch da. Also ihr könnt euch auf meine Unterstützung verlassen. Das habe ich mir geschworen, als eben meine Eltern mich so bedingungslos unterstützt haben. Also das wäre für mich überhaupt keine Frage.
Und bei dir, wie sieht's da aus, Sandra?
Ja, auf jeden Fall. Da ich selber ja auch diese unglaublich super Unterstützung von meinen Eltern erfahren habe und dadurch für mich auch einfach sehr vieles einfacher gewesen ist, als es ohne die Unterstützung meiner Eltern gewesen wäre, wäre das auch für mich überhaupt gar keine Frage, meine Tochter zu unterstützen, egal in welcher Art und Weise sie meine Unterstützung braucht, für sie da zu sein, für das Kind da zu sein. Natürlich wünscht man sich das für seine Kinder dann vielleicht auch anders, wenn man den Weg gegangen ist, der es einem doch nicht immer ganz so einfach macht. Aber wenn es so ist, ist es so. Und dann versucht man da das Beste draus zu machen, ist doch klar.
So eine Mutti wünscht man sich doch. Das waren Maria Meier und Sandra Gauss, zwei Generationen von Teenie-Müttern. Maria ist aktuell 60 Jahre alt, Sandra 40. Beide haben mit 17 Jahren ihre Töchter bekommen und die sind inzwischen erwachsen. Aber das Jungmutterwerden und damit sein Leben trotzdem privat und beruflich erfolgreich zu gestalten, das hat beide Frauen schon sehr geprägt. Die dritte Generation, mit der ich heute gesprochen habe, Julia, unsere 15-jährige Schülerin, hat sich dank eines Babypraktikums gerade noch gegen das Teenie-Mutter-Dasein entschieden. Ob sie darüber am Ende froh ist, wird die Zeit zeigen. Unsere Zeit bei Eine Stunde Liebe ist jetzt jedenfalls rum. Ihr startet in euren verdienten Freitagabend-Partyabend. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Mein Name Judith Ebert. Euch einen schönen Abend.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.